kennt sich, man schätzt sich. Der Podcast mit Tino Casali und Mario Hochgerner.
Mario, Einstiegsfrage. Wie oft musste DJ Ötzi am Hahnenkamm-Wochenende seinen neuen Hit Tirol live performen? A, dreimal, B, viermal, C, fünfmal oder D, 13-mal?
Ich sag einmal C.
C?
C!
Ich weiß es nicht, wie oft es war, Mario, ehrlicherweise. Auf alle Fälle war es sehr, sehr oft.
Und das war jetzt gerade sehr, sehr laut. Hallo, Tino.
Ich habe das Hahnenkamm-Wochenende verfolgt, wie du hoffentlich auch.
Ja, natürlich.
Und DJ Ötzi hat gefühlt, jede halbe Stunde hat der einmal seinen neuen Hit performt. Deswegen wollte ich als Einstiegsfrage mal abchecken, wie sehr du das verfolgt hast. Das
ja, und das Schöne ist ja, Tino, was die wenigsten wissen, der neue Hit ist, glaube ich, 10 Jahre alt. Ja. Nur damals hat er halt nicht gezogen und jetzt funktioniert er. Aber gut, jetzt hat der DJ Ötzi auch seine Tochter immer mit, die er vor Kamera stellt. Da funktioniert das halt mal. Alles zu seiner Zeit, würde ich sagen. Das passt doch ganz gut. Das passt nicht immer alles. Ja. Und von daher, aber Kitzbühel natürlich. Ich war nicht vor Ort, aber...
Ich wollte gerade fragen, Kitzbühel, Schladming, die ganze Promi-Elite tummelt sich gerade auf den Tribünen und in den VIP-Zelten.
Und wir sitzen zu Hause, Tino, gell? Ist ein Wahnsinn.
Wo warst du, Mario? Ich hab dich nicht gesehen.
Nein, ich muss sagen, hab Kitzbühel und Schladming schon hinter mir. Hab das schon ein paar Mal gemacht. Fand ich auch richtig cool. Aber da brauchst, finde ich, Zeit und auch die Muße, dass du dich richtig drauf einlässt, dass Spaß macht. Und wenn mir das so gehetzt ist, dann lasse ich das lieber aus. Und
warst du beruflich oder?
Ich war dreimal beruflich und einmal privat. Kannst da denken, was mehr Spaß gemacht hat?
Beruflich. Was hast du da? Wen hast du da geschnappt vor das Mikro?
Du, einmal waren wir richtig stark unterwegs, weil wir, da waren wir im VIP-Zelt mit und weißt du, dann kommst halt auch zu Schwarzenegger und Viktoria Swarovski, Kultert, David Alaba damals, mit Franck Ribéry.
Geht man dann zum Schwarzenegger einfach hin?
Nein, bei der Weißwurst-Party kommst hin, da geht's. Im VIP-Zelt würde ich nicht einfach zum Ani gehen und sagen, komm, mach mal ein Interview.
Seid ihr enger oder was? Weil du Ani sagst, ja. Seid ihr schon enger oder was?
Kennst mich eh. Nein, natürlich nicht. Aber ja, da gibt es dann halt Slots, wo ausgemacht ist, wer wann, wie lang darf, wie viel lang.
Okay. Das ist ja schon getaktet.
Genau, natürlich. Also beim Ani ist getaktet, bei anderen nicht. Und Promi-Elite ist dort unterwegs. Aber ich muss sagen, was halt richtig Spaß macht, sind die Rennen und vor allem der Slalom am Sonntag. Macht richtig Spaß zum Zuschauen.
Wie mit dem Rest Alkohol wahrscheinlich hat er da Spaß gemacht. Am
ich trinke ja kein Alkohol, also von daher. Also im Jänner keinen. Ja. Warst du schon mal dort?
Nein, leider.
Ah, das müssen wir ändern.
Und wirklich, es gibt zwei große Sportevents, wo ich gerne mal hin möchte, wirklich.
Ja.
Das wäre einmal Kitzbühel, aber ich würde Kitzbühel auch dann gerne die ganze Woche mitnehmen.
Ja.
Und dann würde ich da gerne mal eine komplette Kitzbühel-Woche machen. Das würde mir wirklich taugen. Würde ich gerne alles mitnehmen, was geht.
Und?
Und Formel 1. Würde ich auch gerne. Okay. Formel 1, aber dann natürlich auch die Feine war, quasi mit Boxen, Gas und so.
Monte Carlo, Monaco.
Nein, ist ja Spielberg
okay
für mich.
Okay. Ist egal. Okay. Aber nehmen wir doch unseren heutigen Gast mit und fragen mal, weil der war sicher schon mal in Kitzbühel.
Ja, er ist ein Kitzbühel-Typ.
Würde ich auch sagen. Daniel Materna ist heute bei uns. Hi.
Also ich persönlich muss ehrlich sagen, Kitzbühel, Schladming war beides noch nie. Ich war Kitzbühel generell noch nie.
Mario, wir haben da keine Zeit. Das ist ganz schwer für uns Fußballer. Ist das richtig schwer, weil da ist immer Vorbereitung.
Du hast vorher schon gesagt, man braucht Zeit einfach dazu. Und das geht sich einfach bei uns nicht aus. Ich nehme jetzt einmal Schladming her. Das ist unter der Woche. Das Night Race. Ist unmöglich, dass wir dort hinkommen eigentlich. Also wenn ich sage, ja, ich habe vielleicht 2 trainingsfreie Tage, aber nicht einmal das, nicht einmal dann würde ich es, glaube ich, machen.
Weil und dann willst du auch einmal durchschnaufen, gell?
Genau, so ist es. Also für uns zeitlich fast nicht möglich. Und wie du sagst, Tino, es ist einfach ja in der Vorbereitungszeit auch noch und da nutzt du jede freie Sekunde dass du entweder zur Familie kommst oder einmal einfach overschallst.
Aber Männer, ich kann euch mit gutem Gewissen in der Runde sagen, ihr seid ja noch jung. Also das wird noch kommen, dass die Zeit da ist.
Man braucht ja Pläne für nach der Karriere, ne?
Genau.
So ist es.
Unternehmen hast du das vor.
Gute Bucketlist.
Ja.
Aber Formel 1 war ich tatsächlich auch noch nie. Ich habe ziemlich alle Sportevents durch, die man machen kann, soll, muss, durch den Job. Aber Formel 1 Rennen habe ich noch nie gemacht. Wir haben nie Motorsportrechte gehabt bei uns und von daher fehlt mir auch noch, würde ich auch gern sehen. Aber jetzt bin ich gerade in der Phase, wo ich normalerweise immer zum Super Bowl geflogen bin. Also Ende Jänner, Anfang Februar, dann eine Woche. Und das tut halt richtig weh, wenn du im Fernsehen jetzt beim anderen Sender siehst, dass das in die Richtung geht, Super Bowl, und du sitzt zu Hause im Wohnzimmer und bist nicht mehr Teil davon, war schon immer ein Highlight, muss ich sagen.
Ja, ist krank, die Stimmung da drüben aber, oder?
Die Stimmung ist Wahnsinn. Die Menschen dort sind halt extrem positiv, und das ist halt nicht ein Tag-Event, sondern da gibt's halt eine Woche vorher jeden Tag 7 Events, die du besuchen kannst, und jedes ist cool aufgebaut. Keine feindliche Stimmung. Also ja, wenn es noch eine coole Stadt dazu ist, dann macht es richtig Spaß und Sinn, dass man sich das einmal gibt, wenn man die Möglichkeit hat. Ob ich mal ein Ticket kaufen würde um den Preis, wage ich zu bezweifeln.
Mario, Daniel Maderna, was fällt dir ein, wenn du an ihn denkst?
Ja, mir fallen mir zwei Dinge ein. Erstens einmal Strafraumstürmer, und zweitens, er hat wahrscheinlich in unserer Runde am öftesten den Satz "Servus, mein schöner Burg" gehört. Schwiegersohn von Toni Polster. Und Daniel, deswegen gleich einmal die Frage vorweg. Beim ersten Treffen mit dem Toni, hat er dich begrüßt mit "Servus, mein schöner Burg"?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, unsere erste Begegnung war sehr, sehr witzig im Nachhinein. Also es war der Geburtstag von meiner jetzigen Frau, damals noch ja Freundin. Und er ist umgekommen zu uns im Garten, damals haben wir noch nebeneinander dann gewohnt, jetzt war. Und ist umgekommen und hat zu mir gesagt: "Servus, du, bin der Toni, aber du kannst da zu mir sagen, Trainer des Jahres, gell?" Und er sagt: "Alter, was will er jetzt von mir?" Und das war damals, sie sind in die Regionalliga aufgestiegen und wir sind damals Master geworden in Ebrechtsdorf. Und ich bin Spieler des Jahres geworden. Und ich habe dann einfach gedacht, du, schon eine brutale Ehrfurcht gehabt vor ihm, weil einfach, ja, der Toni ist der Toni und ist einfach ja eine Legende. Und ich habe dann einfach gedacht, ja, wurscht, ich sage jetzt einfach da: "Servus, kannst du da nicht zu mir sagen, aber Spieler der Saison passt auch für mich." Und dann, er hat mir einfach ins Gesicht geschaut, hat sich umgedreht und ist gegangen. Einfach eiskalt. Und ich habe mir gedacht: "Scheiße, jetzt habe ich es mal mit ihm vergeigt, was eh." Und hat das, ich habe mir so gedacht, ja, das hat er jetzt sicher brutal ehrlich genommen und tut ihm vielleicht ein bisschen weh. Und eine halbe Stunde später kommt er um mit einem Bier, sagt: "Du, tut mir leid, gell, aber servus, bin der Toni." Also es war sehr, sehr lustig, die erste Begegnung, aber war einfach so, wie der Toni ist. Und ich glaube, er hat damals ja nicht wirklich gewusst, was er drauf sagen soll noch, weil ich glaube, dass sehr viele Leute ja eben ehrfürchtig vor ihm sind und ihm nicht wirklich was sagen trauen. Aber war einfach sehr, sehr lustig, und von Tag 1 haben wir uns einfach, ja, haben ein richtig gutes Verhältnis und, glaube ich, lieben uns sehr.
Aber stark, wenn man Toni Polster mal sprachlos macht im ersten Moment, da gelingt nicht ganz viel.
Ja, war einfach witzig, aber in ersten Augenblick schon, wo ich mir ein bisschen angeschissen habe, wo ich mir gedacht habe: "Scheiße, was der ist dann auch ungut, wenn du sagst, der geht dann, dreht sich um und scheißt auf die." Aber war dann im Endeffekt sehr, sehr lustig, und wir können und ja sehr drüber lachen jetzt.
Ich hole den dritten Nein in die Runde dazu. Von Daniel Maderna zu Toni Polster zu Ate Nohio. Dani, ich kann dir verraten, der Ate ist ein großer Fan von dir. Der hat dich auch im Herbst schon sehr gelobt aufgrund deiner Torausbeute. Auch in der schweren Phase vom GRK, dass du trotzdem getroffen hast. Das hat er sehr wertgeschätzt, das weiß ich. Und ja, der eine Neiner hat eine Frage an den anderen Neiner. Schauen wir mal, wie er dich begrüßt.
Ich hätte eine Frage, da hätte ich gleich eine Frage, kurze Frage stellen. Da wollte ich dir einfach nur fragen.
Atte is asking.
Servus, Dani. Geil. Endlich mal ein Stürmer im Podcast. Und nicht nur ein Stürmer, sondern ein echter Targetman. Da geht mir das Herz auf. Ja, da komme ich eh schon gleich zu meiner Frage. Und zwar, wirst du auch ein bisschen jetzt selber erlebt haben in der letzten Zeit, die Meinungen beim Targetman, die spalten sich ja manchmal. Und da würde ich gerne wissen, wie es dir dabei geht, beziehungsweise was deine Meinung dazu ist. Okay, ciao.
Ja, also Targetman, sehr, sehr schwierig. Ich glaube, es hat eine Zeit gegeben, als ich dann Profi geworden bin, so 2-3 Jahre später, als der Prime Barcelona war, da ist der klassische Neuner einfach gar nicht mehr am Schirm gewesen, gar nicht mehr am Radar. Da habe ich mich gefühlt und habe mir eigentlich gedacht, so, wird es meine Position überhaupt noch geben in den nächsten Jahren? Und jetzt denke ich aber, dass alle wieder zurückgekommen sind, dass die klassische Neun, der Targetman, einfach vorhin ja, wieder extrem wichtig ist. Der muss eigentlich in jedem Spiel dabei sein. Aber man merkt auch unter die Fans, sozusagen Fans sehr oft, ja, dass das auch nicht mehr so wertgeschätzt wird, dass du wirst halt nur mehr gemessen an deine Tore. Aber die Sache, dass, Dino, du weißt, dass sehr viele Torleute einfach kein Risiko im Spielaufbau mehr gehen sollen, du aber dann jeden Ball wegabrufst und aber nur mehr die Stürmer rackern müssen, der Targetspieler, und denn seine Scorerausbeute dann oft ja nicht mehr so, so gut ist, weil es einfach ja dem Spiel geschuldet ist. Dementsprechend, ja, ist es so, den klassischen Neuner Targetman, er wird geliebt, aber auch gehasst, muss man ehrlich sagen, und die Wertschätzung ist sehr oft nicht mehr gegeben. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, das Spiel ja echt sehr oft von außen, sage ich mal. Aber von den Vereinen, von den Verantwortlichen merkt man schon ganz klar, dass das ja eine brutale Schlüsselposition im Spiel ist.
Ich habe zwei Fragen dazu eigentlich. Stürmer, lieber alleine oder mit jemandem rund um sich? Also gerade wenn man so ein Stürmertyp ist, wie du es bist.
Bin ich sehr gespannt auf die Antwort, weil da kenne ich ja vom Nucci, haben wir letztens drüber geredet über das Thema, und da hat der Nucci eine ganz, ganz klare Meinung. Bin ich gespannt.
Und bin ich auch sehr gespannt.
Also ich, so wie ich bin, mit diesem Target-Spieler, dieser Neuner, ist es für mich eigentlich, muss ich ehrlich sagen, so wie wir die Konstellation beim GRK jetzt haben, dass wir einen Hofleitner daneben haben, der eigentlich der gleiche Spielertyp ist, ist es viel, viel geiler, so zu spielen, mit einem zweiten dazu, weil einfach, wenn ich alleine spiele, weiß ich genau, ich habe 2 oder 3 Innenverteidiger auf mich, Mann auf Mann. Und in einem Luftduell schaut es einfach dann, wenn du in Unterzahl bist, schwierig aus. Von dem her bin ich schon mehr dazu, dass ich es mag, mit einem zweiten oder vielleicht sogar mit einem Dreiersturm so eng zu spielen. Aber damals war ich trotzdem eher der, wo ich sage, alleine ist schon geiler. Aber jetzt bin ich immer mehr auf die Schiene gekommen, dass ich sage, es taugt mir schon mehr, wenn da rundherum was ist. Entweder ist es ein großer, dass bei den weiten Bälle nicht jeder nur auf die ist, oder es ist halt ein schneller, gangiger, der was, wenn du chertelst, in die Tiefe geht, oder richtiger dahinter, wo du ablegen kannst, sowas. Also bin ich schon ein großer Fan jetzt. Was sagt der Ante dazu? Was ist das? Was sagt er?
Sogar so, spielt sehr gern mit einem zweiten.
Ja.
Oder hat sehr gern mit einem zweiten gespielt. Ja.
Vorher, also früher war das ganz anders, klar.
Ja, so ein Targetman, der ist in einer Mannschaft, ist der extrem wichtig. Also, wenn man jetzt einen langen Ball spielt auf den, heißt das ja nicht, man haut den Ball nur blind weg und Hauptsache, wir spielen einen langen Ball. Es gibt ja auch genug Spielaufbauvarianten, wo jetzt ein gezielter Ball ist im Körper, wo du einfach schnell einfach Linien brechen kannst und nach vorne kommst. Und wenn du da einen hast, der die Bälle halten kann, und das kann der Dani und das kann der, hat der Arte kennen, weil das ist ja ähnlich sein, ist das Gold wert. Und das, glaube ich, liebt jeder Spieler, wenn er so einen in der Mannschaft hat, den Spielertypen. Und ich finde, ohne den Spielertypen nimmst du dir eine Riesenqualität, und jede Mannschaft, die so einen drin hat, hat einen Riesenvorteil, in meinen Augen.
Weil du gesagt hast, mehr Arbeit als früher. Findest du, dass der Stürmer dann einfach mehr gegen den Ball arbeiten muss als früher noch, wo gar nicht so viel gegen den Ball gearbeitet worden ist und wo du deine Pausen dir nehmen hast können und dann zur Stelle sein hast können?
Also das ist, glaube ich, das Ding, was sich am meisten verändert hat. Das Tool, was im Fußball einfach so viel wichtiger ist. Also ich als klassischer Neuner bin früher, wie du sagst, habe mich schon sehr oft rausnehmen können. Das kann ich jetzt null. Also ich bin einer der wichtigsten, dass ich in der ersten Linie Vollgas gebe. Und das war sicher über die Jahre ja nicht so leicht, diese Physis dann einfach zu bekommen, dass du weißt, du musst da voll galoppieren. Also du kannst die null rausnehmen. Früher sind wir wahrscheinlich als Mittelstürmer bin ich meine 7-8 Kilometer gerannt, jetzt renne ich meine 10-11 Kilometer, was ja schon ein Wahnsinn eigentlich ist. Also du musst schon eine brutale Physis mitbringen, dass du einfach dann in den richtigen Momenten vor dem Tor und im 16er dann noch einen kühlen Kopf bewahren kannst und mit deinem Puls nicht auf 200 bist. Und das ist, glaube ich, schon was Brutales, was sich verändert hat, was einfach, ja, extrem viel Disziplin rund um das normale Training erfordert.
Daniel, du bist ja Kapitän beim GRK. Wie ist das für dich in Phasen, wo es für dich persönlich als Stürmer schwer läuft, wo du nicht triffst? Oder trotzdem als Kapitän ja Selbstbewusstsein ausstrahlen musst, für die Mannschaft da sein musst. Wie geht es dir da, dass du da nicht nur bei dir bist, sondern auch trotzdem outgoing bist und der Mannschaft hilfst? Tust du das schwer?
Muss ehrlich sagen, am Anfang des Jahres war das schon sehr schwierig. Das war ein Riesenpunkt, einfach diese Rolle dann im Sommer, die ich übernommen habe, als alleiniger Kapitän, sage ich mal, dass du da einfach in eine Verantwortung trittst, wo du, was ich vorher gewusst habe, wo du dich selber einfach über hinten ausstehen musst. Was aber schon ein schwieriger und ein schmaler Grat ist, einfach von extremer Führung zu übernehmen. Aber du bist da noch immer ein klassischer Neuner, das heißt, du musst scoren. Und das ist schon was, was mir am Anfang, ja, was mir schon schwer gefallen ist. Du übernimmst eigentlich zwei Parte von einer Mannschaft, die extrem wichtig sind. Und mach es mal, bin ich da ein bisschen, ja, habe ein bisschen zu viel in die Kapitänsrolle reingehauen, also zu viel für die Mannschaft eigentlich gemacht. Dann wieder, ja, zu viel vielleicht für mich selber und das ist einfach sehr, sehr schwer, da von vornherein, von der ersten Sekunde an, alles richtig zu machen. Ich meine, wir werden nie alles richtig machen im Fußball. Es wird immer Fehler geben, aber daraus einfach zu lernen und einfach zu sagen, okay, das ist mein gutes Mittelding, mit dem fahre ich gut, da helfe ich der Mannschaft zu 100% und da bin ich ja selber nicht, ja, muss meine Leistung auch nicht dran glauben. Und das ist schon, ich glaube, sehr, sehr brutal, speziell als Neuner diese Rolle auszufüllen.
Hat man da manchmal auch das Gefühl oder den Druck, jetzt rede ich gescheit daher, jetzt bin ich da für die Jungs das Sprachrohr und selber habe ich aber gerade nicht getroffen, also dass man sich diesen Druck macht, ich muss performen, weil sonst glauben wir die vielleicht auch nicht mehr, wenn ich da vorne weggehe?
Ganz klar denkt man, dass sie das ab und zu, aber dann musst du halt ab und zu auch diesen Rückhalt vor einem Trainer, vor einem Co-Trainer, der dann trotzdem auch dir den Rücken irgendwie stärkt mit gewissen Sachen, wo er einfach einen anderen Spieler mehr drauf hat und deine Stimme einfach größer macht, als sie vielleicht ist. Und auch wenn die Leistungen gerade nicht passen, muss trotzdem, finde ich, ja, die Hierarchie passen, weil das ist ein Riesenproblem, was viele Mannschaften in der heutigen Zeit einfach haben, dass nicht wirklich eine Hierarchie da ist. Dass du sehr viele junge Spieler hast, aber nicht wirklich viele alte Spieler, die da eine gewisse Linie einbringen. Viele Junge haben auch den Respekt nicht mehr vor den Älteren. Wenn ich mir denke, früher habe ich gefühlt, dass Junge als 18-Jähriger ein Tor selber eingetragen und wieder ausgetragen. Das gibt's heutzutage nicht mehr. Heutzutage tragen alle oder wir haben Gruppen, die was das tragen und denke ich mir so, ab und zu muss ich wieder zurückkommen und sagen, puh, wie bringst du denen jetzt bei, dass die einen Respekt vor den Älteren haben? Weißt, und dann sind für viele Mannschaften.
Warum hat sie das verändert? Warum hat sie das verändert?
Ich weiß, warum sie das verändert hat. Und die kommen in Dani genau einfüllen, wir sind der gleiche Jahrgang. Und alles, was er sagt, genau dasselbe, habe ich auch so beobachtet und beobachten alle. Und wir fragen uns auch, warum ist das so passiert? Das ist genau deswegen passiert, weil viele Ältere mit uns richtig scheiße umgegangen sind. Aber richtig scheiße sind mit uns umgegangen teilweise. Nicht alle, aber sehr viele. Und wir wollten alle nicht so...
Der Dani hat ein paar Geschichten, glaube ich, sehe ich ja an seinem Lächeln.
Jetzt. Ja, ja. Ich hätte auch nur Geschichten. Aber ja,
dafür sind wir da, Männer, erzählt.
Ja, aber da kriegen dann einige Probleme. Das kannst du mir glauben, mit den Geschichten.
Im Endeffekt...
Auf alle Fälle, und wir haben uns alle vorgenommen, aus unserer Generation, dass wir nie so werden wollen. Wir wollten anders sein, wir wollten anders führen, wir wollen anders führen. Das ist auch gut so, zum großen Teil. Nur passiert es da halt, dass halt ein paar rotzfreche Pippen das nicht ausnutzen. Und das ist dann der schmale Grat, dass du dann trotzdem guter Freund bist von den jüngeren Spielern, aber dann musst du ihn auch schon ab und zu einmal klar machen, wie die Hierarchie ausschaut in der Mannschaft. Weil sonst hast du einen Sauhaufen. Und das ist das Los unserer Generation, dass wir es anders machen wollten. Und ja.
Und dass das nicht immer klappt dann, meinst du?
Klappt nicht immer, ganz und gar nicht. Also das ist das. Früher, reden wir schon von früher, gell? So weit es kommen. Aber es war nun mal so, früher hat es die Frage gar nicht gegeben, wer tragt das Tor aus. Also die Jungen haben alles gemacht. Wir haben die Bälle aufgepumpt, wir haben die Leibeln weggetragen, wir haben zusammengeklaubt und die Alten haben uns gerade auf die Schuhe hingelegt, dass wir den noch putzen für sie. So war's. Und jetzt an, ja, tragen alle das Tor, ist auch gut so. Das passt ja auch. Aber du hast natürlich auch bei den jungen Charaktere dabei, die das ausnützen. Und da ist halt wichtig, dass wir ältere Spieler dann schon darauf achten, dass die Hierarchie stimmt. Weil am Platz müssen dann die Alten vorangehen mit ihrer Erfahrung und mit ihrer Persönlichkeit und das muss dann schon klar sein, wer den Weg vorgibt.
Aber Daniel hat was Richtiges gesagt, wahrscheinlich brauchst du dann auch einen Trainer im Hintergrund, der dich da stärkt, dass du mal vorangehen kannst als Älterer und auch mal vielleicht ein bisschen was Härteres sagen darfst. Weil wenn du den nicht im Hintergrund hast...
Also ich kenne jetzt keinen Trainer, der es nicht wünscht, dass die alten Spieler oder die älteren, routinierteren Spieler den Weg vorgeben.
Also ich habe es ja vorher schon gesagt, du brauchst trotzdem den Trainer dahinter, aber wie du auch sagst, Dino, es ist Fakt, jeder Trainer will das, weil er weiß, genau so wird der Mannschaft besser. Durch eine gewisse Hierarchie hast du die Leute, die vorangehen. Und die, sage ich jetzt mal, Jüngeren, was auch nicht immer stimmt, weil es gibt auch Junge, die vorangehen, aber die dann einfach nachziehen. Und das ist A und O. Ich sage ganz ehrlich, so wo wir sind beim GRK, wir sind kein Verein, wo wir 10 Zauberer drin haben. Wir sind trotzdem ein Arbeiterverein und eine Arbeitermannschaft. Und ohne solche Typen, die vorangehen, geht's einfach nicht. Und ohne die Typen, die was sagen, was Sache ist. Und das ist halt schon sehr, sehr wichtig. Und ja, wie du auch sagst, oft darfst du gar nicht nachdenken. Oft musst einen Jungen auch einmal reinfahren, wenn er einen Blödsinn macht, wenn er nicht Vollgas gibt. Weil sonst, egal wie deine Situation ist, weil ich meine, ich kann nur bei mir anknüpfen, ich haue jedes Training alles ein. Also verlange ich das von einem anderen auch, egal wie gut ich drauf bin. Ob ich jetzt 10 Saison da habe oder 0, ich werde immer 100% reinhauen, oder werde immer alles reinhauen. Also verlange ich das von einem anderen auch, wenn der jetzt schon 10 Hitten hat. Und so darfst du einfach, ja, musst einfach nicht viel nachdenken, so wie es im Fußball oft sehr, sehr gut ist. Wenn man nicht viel nachdenkt, dann kommt meistens was Großes raus.
Ihr seid ein Jahrgang. Hat sich der Ton in der Kabine verändert in den letzten 10, 15 Jahren?
Sicher sogar. Ja. Hat sich verändert. Also so wie ich gesagt habe, vor 10 Jahren war die Hierarchie viel klarer. Viel klarer. Es war nicht so verschwommen. Es ist mir einfach viel mehr eine Gruppe, finde ich, wo jeder fast auf einem ähnlichen Level ist. Fast. Nicht ganz, aber fast. Es hat jeder das gleiche Recht. Und früher war das nicht so.
Es war früher sehr, vielleicht sogar oft übertrieben, muss man sagen. Aber als erstes.
Natürlich, es war falsch. Nein, es war auch falsch. 1000%. Es war keine Sekunde richtig.
Null. Aber wenn ich mir denke, ich bin als 17-Jähriger gekommen, ich habe mich in das Massagekammer nicht einmal eine traut. da habe ich Schmerzen haben müssen über 3 Wochen, dass ich mir eine traue und sage, hey, kannst du das einmal ausschauen? Und das heutzutage marschieren die Jungen einer und sagen, hey, Alter, geh runter von der Britschen. Und weißt, irgendwo denken wir dann auch, okay, ein bisschen Respekt, aber der Ton ist auf jeden Fall, wie du sagst, Dino, es ist mehr eine Gruppe geworden.
Ich finde das extrem spannend, weil es ja auch abseits vom Fußball in anderen Branchen genau das Thema gibt. Ist immer untereinander teilweise zu lieb geworden, braucht es eine harte Hand in der Führung teilweise. Und wo ich mich immer wieder entdecke, meine strengsten Chefs oder meine strengsten Förderer waren die besten. Also habe ich am besten performt und mich am besten entwickelt. Und trotzdem bin ich irgendwo bei dir, Dino, dass ich sage, braucht's das? Braucht's, muss Führung hart sein? Muss Führung mal unter der Gürtellinie auch sein dürfen?
Ich glaube, es ist der Mix, Mario. Ich glaube, entscheidend ist, dass du eine Gruppe an erfahrenen Spielern hast, die sich das untereinander ein bisschen aufteilt.
Good und Bad Cop.
Genau, wo Stück du weißt, okay, der ist ein Charakter, der fährt drüber am Platz. Du hast aber den anderen Charakter, der dann wieder den Arm nimmt und sagt, schau her, so meint das. Und ich glaube, wenn du da eine gute Zusammenstellung Balance hast von Typen, dann ist das die halbe Miete, weil dann kriegst du die ganze Mannschaft auf die Seiten.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also viele, viele Trainer probieren es ja jetzt mit am Mannschaftsrat oder solche Sachen, wo es einfach gewisse Aufgaben gibt, die genauso aufteilt sind, wie ihr das gerade beschrieben habt. Und da ist es auch das Wichtige, glaube ich, dran, dass du die einfach catcht. Ich glaube, dass ich mich viel mehr mit der Mannschaft befasse oder was tut der Mannschaft gut, was braucht die Mannschaft, als um mich selber kümmere in dem Sinne. Weiß einfach, weil ich genau weiß, wenn ich jetzt habe, 4 Spieler, wo ich weiß, okay, auf die gehe ich so und so ein. Die, was ich jetzt sage, die sind Stammspieler, das sind extrem wichtige Spieler. Und wenn ich die 5% mehr kriege, dann profitiere ich ja auch brutal davon. Aber das sieht halt keiner. Jeder sieht in 90 Minuten am Wochenende. Super. Da, weiß ich nicht, versemmelt der Materna fuhren zwar und er ist der größte, weiß ich nicht was. Aber dass die anderen 3 vielleicht wegen dem Typen voll performen können, das sieht ja keiner. Aber das muss dir dann in gewisser Art und Weise ja schon wurscht sein. Da schaust du ja nicht mehr in einem gewissen Alter, schaust du ja nicht mehr, was ein paar Pfosten sagen, sondern da weißt du ja schon, was wichtig ist im Leben, sage ich mal.
Gab es da Menschensituationen, die dich geprägt haben in der Karriere, also die dich dann auf den richtigen Weg gebracht haben?
Ich glaube schon, dass ich so Typen als Trainer gehabt habe, die mich sehr geprägt haben. Also wenn ich jetzt sagen, mein erster Trainer war der Heimo Pfeifenberger, bei denen habe ich ein bisschen gelernt, auch an Disziplin, auf Disziplin zu schauen, das heißt früher zum Training kommen, später gehen, das war wichtig damals. Dann habe ich Trainer gehabt in der Regionalliga, zum Beispiel Shell Kuristic, wird nicht jeder kennen von euch, aber war einfach ein Trainer, was du, glaube ich, Dino, schon gesagt hast, Leute, die einfach so viel aus dir rausholen wollen und die einfach nur am Nerv gehen, Woche für Woche. Der hat zum Beispiel, ich habe 3-4 Telefonate gehabt am Tag mit ihm. Der ist mir so am Nerv gegangen, aber im Nachhinein habe ich gewusst, okay, der sieht einfach was und der weiß, ich kann das. Und das war einfach... Das war einfach eines der wichtigsten Sachen, weil das war zum Beispiel ein Jahr in der Regionalliga, wo ich gewusst habe, das wird ein entscheidendes Jahr, ob es nochmal im Profifußball wirklich geht oder ob es aus ist, ob ich hackeln gehen muss. Und da war einfach so ein Trainer perfekt, der hat mir alles abverlangt, ich habe 24-7 nur am Fußball denken müssen und ich habe performt. Dann weiß ich nicht, ob ich einen Trainer wie in Damir Kanady, von dem, ja, kann man halten, was man will, aber war zu der Zeit in Alltag, hat mich gefordert bis zum Gehtnimmer, ist mir auch nur am Nerv gegangen. Was war? In letzten Spiele, ich bin einfach explodiert unter ihm, bin nach Belgien gegangen. Es ist immer so gegangen, dass das sehr einfach Personen, die mir alles abverlangt haben, mir einfach brutal gepusht haben und brutal geprägt haben. So wie ich jetzt bin, einfach dieser Arbeitertyp, dieser, ja, Leader-Typ und der ist einfach, wie du sagst, es gibt Typen, die prägen die und ja, die wirst du nie vergessen, die werden dir einfach positiv in Erinnerung bleiben, obwohl sie zu der Phase, wo du sie gehabt hast, ja, nicht unbedingt positiv in Erinnerung gehabt hast.
Unterschreibst du das, Dino?
Unterschreibe ich, aber das ist natürlich ja jeder Spieler anders, wie er es aufnimmt. Also
ganz klar.
Der eine tut der Trainer gut, dem fordert den Push, der anderen Spieler kannst du in Ruhe lassen, der macht sein Ding und performt trotzdem. Also das ist so individuell und glaube ich, kann man nicht über einen Kamm scheren. Ansonsten, wie läuft die Vorbereitung? Wahrscheinlich viel Kunst draußen aktuell bei den Witterungsverhältnissen. Wie geht's da damit?
Ich bin so fit wie noch nie gefühlt. Also ich fühle mich wirklich sehr, sehr gut. Dementsprechend hat nicht einmal der Kunst draußen was machen können.
Schaust da fantastisch aus durch die Kamera.
Ja, Dankeschön. Jung, gell?
Wir haben alle drei fast die gleiche Frisur, oder?
Fast. Ich habe die kürzesten Haare heute.
Ja, das stimmt. Und wir können Friseur zuhören anscheinend.
Nein, also echt gut. Jetzt waren wir in Kadez unten in Slowenien noch auf Natur raus.
Ja, erzähl einmal von Kadez. Das ist ein bisschen, Kadez ist ein bisschen der Hotspot, der Trainingslager-Hotspot für viele Vereine. Nimm mal alle ein bisschen mit nach Slowenien. Wie ist da unten? Wie dürfen wir uns das alle vorstellen, dass da alle steirischen Vereine sobald einmal eine Woche frei ist, hinunterpilgern?
Ja, es ist sehr witzig. Wir kommen runter, das Erste, was ist in der Lobby, es ist Sturm Graz da, es ist Hartberg da. Es ist schon witzig, muss man ehrlich sagen, dass alle Steirer da runter fahren und ja, jeder Zuschauer kennt es ja nur so, dass wir schwer verfeindet alle sind, aber in Wirklichkeit, ja, wie wir wissen, jeder Kicker kennt sie und man versteht sie untereinander. Also es ist nicht nur das, was am Platz passiert, sondern es gibt auch abseits was. Von dem her ist es witzig, dass alle runterfahren, aber du fährst halt nur zweieinhalb Stunden runter, kannst auf Naturrasen trainieren, was in der Phase halt ja extrem wichtig ist. Du wirst in der Meisterschaft genauso nur auf Naturrasen spielen und es kommt in Österreich ja bei den Witterungsverhältnissen, ja, wirst einfach de facto nur auf Kunstrasen trainieren können bis Saisonstart. Und von dem her ist es richtig cool unten, von den Verhältnissen, was du hast. Die Plätze sind auch sehr gut, also mit Rasenheizung, und das passt schon. Sonst ist es halt, ja, du hast halt eine Therme. Aber sonst, ja, gibt es nicht viel rundherum.
Also, gibt's da so eine Kneipe, wo man am Abend hingehen kann und da sitzt dann der Hartberger mit dem GAK-Spieler und mit dem Sturmspieler zusammen und die trinken eine Flasche Wein?
Das Steirreich.
Da, es ist, der Fußball ist nicht mehr das, was früher war, beim Toni vielleicht, wo man sich am Abend einfach hinsetzen kann und eine Flasche Wein trinken. Kommt leider nicht mehr so gut an. Ist einfach bei dem geblieben in der Lobby oder was nicht, im Zimmer eine Runde würfeln, eine Runde Karten spielen. Viel mehr geht dann eh nicht, weil du bist in einer Vorbereitung einfach rund um die Uhr eingespannt. Also dort unten gibt es zum Beispiel kein Flutlicht, das heißt, du trainierst um 10 Uhr, dann gehst du oben vom Platz, gehst ins Hotel, tust sofort essen und dann hast du aber, sagen wir mal, um 12:30 aus vom Essen und trainierst aber um 2 schon wieder. Also das ist alles so eng benannt, von Essen, Ruhe, Training, da geht nicht viel weg. Also am Abend hast du ein bisschen Zeit und bist aber eigentlich auch hundsmiert. Von dem her ist es schon kein Trainingslager, wie viele glauben, du fährst weg und Halligalli und super, sondern du bist da...
Das ist nicht wie in Breitenfurt, Mario. Du vergleichst immer, wie Breitenfurt ist. Dani, was der da Mario kennt, Breitenfurt, das vergleicht die Trainingslager.
Tino, yes. Du schätzt mich total falsch ein. Glaubst du, ich halt habe als Trainer, die mit den Spielern Alkohol konsumiert?
Naja.
Glaubst du das wirklich?
Ich sag, unterdrückt hast du das auch nicht.
Nein, also es ist schon sehr hart. Und wenn es so wie bei uns, wir waren jetzt zum Beispiel fast 2 Wochen, waren das erst in der Steiermark und dann in Slowenien unten. Und dann ist das auch eine Phase, die dir ein bisschen im Kopf fordert. Weil ich bin Familienvater, meine Tochter ist 3 Jahre alt. Wenn du da mal 1,5-2 Wochen nicht daheim bist, tut das schon auch weh. Und das sind halt auch einfach die Sachen, was wir wissen, Tino, zum Beispiel in der Jugend auf das, was wir einfach verzichten. Und das hört halt einfach nicht auf in der Karriere. Du musst dann halt einfach mal 2 Wochen auf der Familie verzichten. Und das sind halt Sachen, die dir dann auch im Kopf halt fordern. Und was nicht so leicht sind. Und das sind halt die Dinge, was keiner sieht, sage ich mal. Was auch in einer Mannschaft nicht besprochen wird, aber was halt ja, sehr fordernd und sehr schwer sein kann.
Mario, die Einleitung darf immer ich machen, den Abschluss immer du.
Zwei Fragen eigentlich.
Eine ist mir auch schon aufgefallen. Du wirst immer eine Abschlussfrage, sind aber meistens zwei. Aber sind
meistens zwei. Die erste einmal, ihr geht in der Rückrunde und mit unserem Ligasystem in Österreich kann gefühlt die halbe Liga, na mehr als die halbe Liga, nur absteigen. Hat man das ständig im Kopf oder präsent, auch als GAK-Spieler jetzt, dass du sagst, es geht ab dem ersten Moment gegen einen Abstieg?
Ja. Also man hat dieses Thema Abstieg immer im Kopf, weil es bei einem Verein wie bei uns im Moment, in der Phase, wo wir sind, einfach nur darum geht, nicht abzusteigen. Und von dem her in dem System, man muss immer eine versetzen, du hast einfach, ich sage jetzt mal, 5 Spiele haben wir noch im Grunddurchgang. Da geht es um ja, 7,5 Punkte, wenn ich es halbiere dann, also um nicht viel, aber dann geht es um 30 Punkte, um 10 Spiele, wo es einfach um alles geht. Da darfst du kein Spiel verlieren und das ist schon brutal. Und dann von dir wird einfach alles abverlangt. Aber ich sage jetzt einmal, das Körperliche rechne ich jetzt einmal voll weg. Also es ist einfach auf der mentalen Schiene ist es einfach nur brutal. Du warst, du musst performen, du darfst die Spiele nicht verlieren und das ist einfach, ja, was sehr, sehr schwierig ist und was so sehr präsent im Kopf ist und was ja, ja, jedes Mal, wenn du dann in die Wochen heimkommst nach einem Training, hast du das schon sehr viel im Kopf. Wenn man jetzt denkt, du bist Letzter, der bin Letzter, so wie wir vorher ja sehr lange waren, dann denkst du so, puh. Also ich will, wenn ich jetzt mit GRK, wenn der Worst Case eingetreten wäre voriges Jahr, ich will nicht mehr auf die Straßen gehen in Graz. Kann mir nicht einmal mehr selber dann in den Spiegel schauen. Und jetzt sage ich als Kapitän für die Mannschaft und dann geht es bergab mit dem Verein und ich bin eigentlich eine übertragende Rolle gehabt, dann weißt du, was das ausstellt mit dir im Kopf. Dann, das ist nicht leicht und dann musst du auch noch vielleicht auf Social Media irgendwelche Kommentare lesen. Also Kommentare lese ich eh nicht mehr. Es ist schon lang her, aber dann schreiben dir zum Beispiel Leute, was du für einen Dreck machst am Wochenende beim Spiel und so. Und dann musst du dem mit denen mal umgehen. Ignoriere das einmal. Und dann musst du aber auch noch performen. Also das sind schon Sachen, die können schon sehr brutal sein und können sicher einige Leute ja aus der Bahn werfen. Da muss man schon mental, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Level sein.
Und ich finde super, dass das einmal ausgesprochen ist, weil ich glaube, das sehen von draußen ganz wenige Leute, dass es da um Existenzen geht in einem Verein, um Arbeitsplätze geht und dass der Druck einfach wahnsinnig hoch ist, auch vor allem im Zusammenhang mit dem, was man in Österreich auch verdient, ist das ein knochenharter Job und ich glaube, das gehört auch mal ausgesprochen und finde ich gut. Tino, du hast das ja auch erlebt, Abstiegskampf ist einfach hart.
Hart. Andererseits finde ich es auch wieder richtig geil, wenn du 10 Spiele hast in Österreich und es geht um alles. Ist schon geiler.
Wenn es schon.
Macht schon auch Spaß.
Wenn du am Ende von der Saison öfter bist, dann macht es Spaß, ja. Aber wenn es dann vielleicht nicht bist,
ja. Aber das macht der Spaß, wenn du weißt, es geht los. Jetzt kommen die Entscheidungsspiele und es knistert, flutig geht an und so.
Das sicher, es ist ja
schon geil, wenn man was spielt.
Das ist es ja auch. Und du, also wenn ich jetzt sage, als Mittelstürmer, bist du entweder Hero oder Zero. Das hat ja auch was, der Nervenkitzel. Wenn du jetzt sagst, weiß ich nicht, gegen Rapid habe ich in der 94. in Öfer reingehauen. Wenn der nicht drin ist, dann bist du der Trottel der Nation. Dann schimpfen die alle bis zum Gehtnimmer. Haust dem aber eine, das ist mega geil, dann sind das Glücksgefühle, die kann da keiner beschreiben, wenn du die noch nie erlebt hast. Das ist dann unfassbar. Aber ja, das ist halt der schmale Grat, aber auf jeden Fall, wie du sagst, es ist ein gewisser Nervenkitzel auch, der einfach, ja, gibt nicht viele Sachen, die da denn so geben können, glaube ich.
Abschlussfrage, die letzte, Tino. Mach dir keine Sorgen, es kommt nachher keine mehr. Kommen Nachrichten vom Toni nach dem Spiel? Bravo, mein schöner Bub. Gibt er da Tipps? Sprecht ihr? über Fußball oder wird das ein bisschen ausklammert?
Nein, also wir sprechen schon, ja, viel würde ich jetzt nicht sagen, aber wenn wir mal zu Hause sind, dann setzen wir uns schon hin und dann gibt es auch Tipps von ihm. Es gibt auch Situationen, wo ich mal zwischendurch einmal anrufe und sage, hey Toni, schau, ich habe die und die Situation mit, weiß nicht, mit dem Trainer oder als Kapitän, was er lange war. Wie hast du das gehandelt? Wie ist dir dabei gegangen und so? Und da gibt's schon sehr, sehr coole Einblicke, ja, von ihm einfach, wie er denkt, wo er aber dann auch ab und zu zurückkommen muss und sagen muss, hey Toni, du hast schon gerade einen Schuh gewonnen und ich spiele trotzdem in der österreichischen Bundesliga, weißt? Also da gibt's schon auch Differenzen, wo ich mir denke, so, hey, beim GAK-Kapitän ist schon ein bisschen ein Unterschied. Also da gibt's ab und zu schon was, wo ich mir denke, so, ja, ist eh nett, was du gerade sagst, aber du warst auf einem anderen Niveau. Aber es gibt schon sehr viele, ja, Thematiken, was man auf jeden Fall besprechen kann und was, ja, sehr ident sind und wo ich genau weiß, wie er sie da, ja, außer manövriert hat oder einfach das geregelt hat, weil er einfach, ja, auch trotzdem ein brutaler Ehrgeizler war und in seiner Karriere, ja, sehr, sehr viel erreicht hat und sehr, sehr gute Dinge gemacht hat einfach.
Und ein super Mensch ist. Das muss man sagen. Also ich habe ja auch öfter mit dem Toni zu tun und macht jedes Mal Spaß und einfach ein super guter Mensch.
Er ist einfach ein Unikat, der was er einfach nicht verstellt, weißt. Das will ich trotzdem noch sagen. Also ein Toni Bolster ist so, wie er ist. Also der ist vor der Kamera, wie ihn alle anderen Leute sehen. Genauso ist er zu mir. Genauso ein Herzensmensch und Familienmensch ist er so. Und das ist schon sehr, sehr wichtig, dass man das sieht, dass es auch noch Leute gibt, die sich einfach nicht verstellen vor der Kamera. Und das ist schon was sehr, sehr Schönes.
Ja, danke, meine schönen Burm. Dani, liebe Grüße nach Graz.
Dankeschön.
Neue Folgen von Man kennt sich, man schätzt sich gibt es jeden zweiten Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.